Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal Mein Kampf. Also nicht mein, also das.
Meiner auch nicht.
Thema diesmal das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler.
Ja.
Endlich mal ein bisschen Hitler in der Sendung, ne?
Ja, wir sind dieses Jahr super, einfach.
Wir nicht so.
Ja, nee, ich muss auch sagen, dieses Jahr sind wir zu nazilastig. Das hat aber was mit den Jahreszahlen zu tun. Mhm. Aber egal. Also Mein Kampf wurde tatsächlich 1925 im Juli, jedenfalls der Teil 1, veröffentlicht. Weil Hitler vorher ein paar Monate in Landsberg in Festungshaft war, wo er genügend Zeit und Papier hatte, ein Buch zu fertigen. Zu meinem größten Bedauern, ehrlich gesagt, aber es ist halt passiert. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Die NSDAP hatte sich 1920 im Februar ein 25-Punkte-Programm gegeben und dieses auch bis zum letzten Tag ihrer Existenz nicht verändert. Das heißt, das war sozusagen der Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens bewegte sich Hitler und seine Spießgesellen. Sie fristeten zu der Zeit eine Existenz am Rande, wirklich, also am äußersten Rande, völlig unbedeutend, ein Haufen radikaler Spinner, die selbst von den übrigen Rechtsradikalen nicht ernst genommen wurden und von den Rechtskonservativen schon überhaupt nicht. Und Hitler hat es aber geschafft, mit großem persönlichem Einsatz, muss man schon sagen, mit Reden und mit Rundreisen durch Deutschland, so das damals schon möglich war, sich sozusagen in dieser rechten Szene als Person sehr in den Vordergrund zu schieben. Er war auf einmal jemand, der die Säle gefüllt hat, der in Bierkellern wirklich auch reüssiert hat und die Leute begeistert hat. Und das haben natürlich dann so Ludendorff und viele andere rechtskonservative Leute gesehen, haben gesagt, okay, diesen Typen können wir vielleicht nutzen und dessen Popularität mit sozusagen vor unseren Karren spannen. Und das haben sie zum ersten Mal gemacht beim sogenannten Hitlerputsch 1923, 9. November, der Deutsche Tag. Und an diesem Tag fing also in München der sogenannte Marsch auf die Feldherrnhalle an, der dann in den Gewehrsalven der bayerischen Landespolizei endete und mit einigen Toten und einigen Geflüchteten endete. Hitler hatte mit diesem Marsch auf die Feldherrnhalle im Kopf eine ähnliche Aktion zu starten wie sein Vorbild Mussolini in Italien. Aber auch da schon hat er sich geirrt, weil also Mussolini mit dem Marsch auf Rom sozusagen sich inszeniert hat als jemand, der mit großer militärischer Präsenz und auch ein bisschen mit Gewalt die Macht an sich gerissen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Seine Truppen, seine Schwarzhemden, das waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, aber vielleicht ein paar hundert, paar tausend, lagen in den pontinischen Sümpfen am Rande von Rom und warteten ab, dass es aufhört zu regnen. Während es einen Anruf gab vom italienischen Ministerpräsidenten und König, der Mussolini bat, nach Rom zu kommen, um dort zum Ministerpräsidenten gekürt zu werden. Also setzte sich Mussolini in den Schlafwagen und fuhr nach Rom, wo er mit Segen des Papstes, der Wirtschaftsbosse, des Ministerpräsidenten und des Königs am nächsten Tage zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. Und dann holte er seine Truppen an den Stadtrand und ließ sie dann eine Straße lang nach Rom laufen. Das wurde dann fotografiert und das war der Marsch auf Rom. War natürlich völlig Quatsch und Hitler war genauso Quatsch. Schlecht organisiert, dilettantisch durchgeführt, völlig bescheuert gemacht und ohne Rückhalt in der Bevölkerung. Hitler flüchtet und kann so, ich glaube, 48 Stunden ungefähr aushalten bei einem seiner größten Freunde. Das war nämlich Ernst Hanfstengel, der auch während der Nazi-Zeit eine große Bedeutung für ihn hatte. Und Hitler ist dann irgendwie in so einen Sanitätswagen gesprungen, ist mit diesem Sanitätswagen dann abgehauen. Das muss man sich alles mal vorstellen, eine Räuberpistole ohne Ende. Und wurde dann aber nach 48 Stunden, wie alle anderen Putschisten, ebenfalls verhaftet und erstmal eingelocht. Und dann gab es einen Prozess. Und diesen Prozess hat Hitler schon mal dazu genutzt, die Grundstrukturen seines Buches Mein Kampf dem Gericht vorzutragen.
Oh Gott.
Also, er hat eine gewaltige Verteidigungsrede gehalten und hat tatsächlich auch die Richter überzeugt, weil er es denen klar machen konnte, dass er ja eigentlich im Sinne des Volkes gehandelt hätte und dass diese Richter, die sind da auch im Sinne des Volkes, man dürfe da auch nicht gegen ihn urteilen. Weil er habe ja eigentlich nur die Zukunft des Landes im Kopf gehabt und wollte sie einfach von diesen völlig unfähigen demokratischen Parteien befreien und hier wieder einen anständigen Führerstaat aufbauen.
Wenn man Mein Kampf liest, dann kriegt man ja doch sehr schnell den Eindruck, dass ein gewisser Adolf Hitler komplett unzurechnungsfähig ist.
Ja, das sagst du so. Das kann man, ja.
Müsste ein Gericht nicht eigentlich auch sich dann irgendwie gedacht haben, sag mal, der hat sie doch nicht, was ist das für ein Schwachsinn?
Ja, Holger, das ist einfach...
Andererseits war es vor 100 Jahren. Ne?
Couch-Potatoes, Bier und Semmeln, weißt du, da sitzen wir und hören und gucken uns das an. Nein, wirklich nein. Die haben damals in einer anderen Situation gelebt.
Ja, ich, das waren ja alle Nationalisten damals und sowas. Ja.
Wahrscheinlich, so, und du auch. Und insofern...
ich nicht.
Ja, du nicht. Aber dann hättest du im Knast gesessen. Ist ja auch egal. Jedenfalls.
Okay, dann ich auch.
Also das ist einfach eine andere Zeit und Hitler ist es also gelungen, von seiner an sich richtig, wie du sagst, völlig schwachsinnigen Struktur eben abzulenken. Er wurde dann also verurteilt zu 5 Jahren Festungshaft. Ich habe es nachgezählt. Er musste aber nur 264 Tage absitzen. So. Und er läuft also ein in Landsberg und wird dort nicht gerade mit Jubel empfangen, aber jedenfalls ist ein besonders herausgehobener Häftling. Es wird eine Etage für ihn freigemacht und diese Etage wird bevölkert von seinen Leuten, die ebenfalls zu Festungshaft verurteilt wurden. Das heißt, er hat um sich herum bei offenen Gefängnistüren Leute, die also ihm die Schuhe putzen und die Zelle sauber machen und er bekommt Besuch von Winifred Wagner, das ist die Schwiegertochter des berühmten Komponisten Richard Wagner. Und Winifred Wagner bringt ihm also eine Reiseschreibmaschine und jeden Tag neues Papier. Und er tippt sich die Zelle in die Finger blutig und schreibt und schreibt und schreibt. Und zwar genau das alles aus seinem Kopf heraus. Und also er, muss man sich wirklich vorstellen, das bricht alles so aus diesem Mann heraus, völlig ungefiltert. Und es füllt sich Seite um Seite und dann macht er auch Lesungen in dieser Haftanstalt und lässt sich also bejubeln, was er da alles Tolles geschrieben hat. Und es gibt tatsächlich einen Verlag, den er gefunden hat, der ist in München, das ist der Hans-Eher Verlag. Und der weiß noch von seinem Glück gar nichts, denn der Franz-Eher-Verlag wird mit diesem Buch so viel Millionen scheffeln, dass du gar kein anderes Buch mehr brauchst. Also der Verlag lebt alleine von diesem einen Buch. Und kündigt das also auch alles immer an und dann lässt der Verlagsleiter ins Gefängnis hinein telefonieren und Herrn Hitler fragen, wann er denn wohl fertig sei mit diesem Manuskript.
Wow.
Und er wolle das doch jetzt veröffentlichen und dann lässt also der Hitler ausrichten, beziehungsweise er telefoniert wohl selber, dass er noch ein wenig brauche, und aber er würde auch bald fertig werden. Und er hätte aber ein Problem, weil es jetzt wohl doch so sei, dass das Manuskript überprüft würde auf seine Verfassungsmäßigkeit, bevor es veröffentlicht wird, weil er ja in Haft sitzt. Mhm. Und er müsse also all diese wüsten Beschimpfungen auf die Regierung müsse er wieder rausnehmen. Keine Jubelstürme über den Putsch 1923. Und er müsse das nochmal ein bisschen umschreiben. Und deswegen dauert es eben. Und dann ist der Verlag ziemlich sauer und sagt, also dann lassen wir das jetzt mal anders machen. Wir nehmen den Teil 1, den veröffentlichen wir schon mal und dazu brauchen wir jetzt noch einen schönen Titel. Und dann sagt Hitler, mein Titel lautet 4,5 Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit. Und daraufhin dreht der Franz-Eher-Verlag durch und sagt, so eine Scheiße hätten Sie noch nie gehört, das kommt nicht in Frage. Was er denn davon hielte, das Ganze Mein Kampf zu nennen. Und dann hat Hitler gesagt, na gut, wenn Sie unbedingt wollen, dann heißt es halt Mein Kampf.
Lektorate, so wichtig.
Ich sag's dir.
Man kann nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig Lektorate sind.
So ist es. So, und dann muss man einfach sagen, ist dieser sehr griffige Titel natürlich auch Teil, ich sag mal, des Erfolges. Also es sind viele, viele Millionen Werke veröffentlicht worden. Mhm. Also wirklich, ich glaube, 11 Millionen Bücher sind gedruckt worden. Dann allerdings komplett. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, der wurde dann zusammengefasst in einem dicken Band. Das ist ungefähr 900 Seiten. Und da wurde dann eine Seite vorne mit reingedruckt, dem Hochzeitspaar vom Oberbürgermeister der Stadt sowieso mit freudigen Grüßen überreicht. Datum, Ort und Unterschrift. Und das heißt, alle Hochzeitspaare ab 1935, glaube ich, bis zum Ende haben zu ihrer Hochzeit dieses Mein Kampf in die Griffe bekommen.
Und angeblich hat es niemand gelesen.
Mhm. Aber bevor wir jetzt darüber den Stab brechen, dass es alles scheiße ist, das können wir sozusagen drüber schreiben. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite aber ist das natürlich doch ein hochinteressantes Buch, weil dort wie in keinem anderen Buch drinsteht, was man zu tun beabsichtigt. Das ist doch, sozusagen dann
es gibt neuerdings als, und zwar ist das dieses 900-seitige Manifest des Project 2025 aus den USA. Das ist ähnlich.
Okay, das
nur ist nicht ähnlich. Ganz so schwachsinnig zusammengestoppelt, ja.
Ja, also jedenfalls da steht wirklich drin, was er macht, und das Erstaunliche ist, dass er es hinbekommt, alle Schwierigkeiten oder Fehlentwicklungen oder Kritikpunkte, die er an der Republik von Weimar hat, zielgerichtet auf die Juden und auf den Bolschewismus zurückzuführen. Also, dass du alle Probleme, die du erkennst oder die du vermeintlich erkennst, auf eine oder zwei Ursachen zurückreduzierst. Das ist tatsächlich dort sehr gut erkennbar. Und dann kann man sich eben auch überlegen, da steht zwar jetzt nicht drin, dass wir alle Juden umbringen und auch nicht alle Bolschewisten, aber da steht eben drin, dass du Fläche brauchst im Osten, dass du dort Ansiedlung machen willst, dass der Bauer eine neue Bedeutung bekommt in Deutschland, dass man wieder selbst seine Ernährung sicherstellen muss und so weiter und so weiter. Insofern hätte man mal besser gelesen, auch möglicherweise schon vor 1933, dann wäre einem vieles klar geworden, jedenfalls den intelligenten Menschen unter der damaligen Welt. Insofern würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das Buch also so von vornherein in die Abteilung völlig schwachsinnig geht, sondern es ist natürlich eine Quelle für den Nationalsozialismus oder für die Geschichte des Nationalsozialismus. So, dann kommt das Jahr 1945 und die Amerikaner marschieren in München ein und übernehmen die Rechte des Franz Eher Verlages, der dann pleite geht, beziehungsweise der dann einfach zugemacht wird. Nicht pleite geht, der hat das Geld mitgenommen, der ist einfach zugemacht worden. Und die Amerikaner haben dann die Lizenzen des Franz Eher Verlages, der ja nicht mehr existierte, dem bayerischen Finanzminister übergeben. Und der bayerische Finanzminister hatte die Aufgabe, wie es halt im deutschen Lizenzrecht steht, 70 Jahre nach Tod des Verfassers oder so lange, 70 Jahre lang das unter Verschluss zu halten, das Manuskript, und die Lizenz nicht zu vergeben zum Nachdruck. Und danach erlischt diese Frist und dann ist es sozusagen Free License, dann kann man das benutzen. Und das hat sich das Institut für Zeitgeschichte zunutze gemacht und hat dann schon lange vorher angefangen, eine kommentierte Ausgabe herauszubringen, die ungefähr 2000 Seiten dick ist, wo man dann jede einzelne Passage sozusagen oder jeden einzelnen Gedanken zurückverfolgt, wo der herkommt, ihn erklärt, was das bedeutet und welche Konsequenzen das hat. Eine sehr verdienstvolle Aufgabe, allerdings...
Das ist ja, es liest ja keiner.
Muss ich, ja, nee, nicht nur das, sondern natürlich steht da auch der Originaltext drin.
Ja, ja gut, aber den findest du ja für lau im Internet.
Ja. Ich weiß, aber so verbreitest du es natürlich immer weiter. Aber gut, sie haben es jetzt gemacht und es werden auch, sind auch sehr, sehr viele Exemplare verkauft worden, also weit über 100.000 Stück sind da über die Ladentheke gegangen. Natürlich auch viel an Bibliotheken und so, klar. Aber natürlich liest kein Mensch 2000 Seiten. Aber auf der anderen Seite ist es jedenfalls eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Zeug. Und das finde ich dann wiederum gut. Und der Experte, der also...
Es ist ja auch nicht, also diese Idee von, ja, man verbreitet es ja immer weiter, das hat vielleicht in den 60er, 70er, 1980er Jahren noch funktioniert, genau. als es wirklich die wenigen Gatekeeper, die wenigen Verlage gab, die dann einen Daumen drauf haben. Aber heutzutage ist das Ding ist halt durch. Also das, ja, du guckst halt ins Internet, wenn du es unbedingt lesen willst. Oder guckst halt, ich tue das mal in die Shownotes auch, guckst halt, wie Qualtinger eine Stunde lang daraus vorliest. Das macht das Ganze noch ein bisschen lächerlicher.
Ja, ja, aber hör auf zu verbreiten, dass das lächerlich ist. Das ist leider nicht lächerlich, sondern das ist ein Todesbuch sozusagen, kann ich vielleicht sagen. Ja, oder eine Mordanleitung, was immer. Aber es ist nicht lächerlich, weil die Konsequenzen sind so furchtbar. Und wenn jemand diesen Schwachsinn aufschreibt und dann auch noch danach handelt, das ist dann irgendwie... Da wird's dann für mich schwierig.
Ja.
Aber wie gesagt,
als Werk, wenn du nur das Werk, ist vollkommener Schwachsinn, was da drin steht.
Ja, natürlich.
Dass dieser Schwachsinn Politik geworden ist, das ist eigentlich das Problem.
Ja. Genau.
Also dass jemand diesen Schwachsinn geglaubt hat und ernst genommen
ist auch hat. Und so. Furchtbar schlecht geschrieben und ganz, ganz grauenvoll, also furchtbar. Aber gut, das ist halt so und wir, ja, so ist es.
So ist es. Abgesehen von Qualtinger gibt es noch was ganz Interessantes. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt noch was anderes, was so ähnlich, zumindest strukturell, also in seiner Funktionsweise so ähnlich ist wie Mein Kampf, nämlich dieses Project 2025 Manifest, nachdem das Trump-Regime in den USA sich gerade zu richten scheint. Es gibt eine Webseite, die wird ehrenamtlich betrieben. Das Ding nennt sich Project 2025 Tracker. Die haben tatsächlich jede einzelne Maßnahme aus diesem Manifest genommen und gucken, wie weit sind die mit der Umsetzung, wie weit sind die mit der gesamten Umsetzung, auf welche Weise setzen sie das um. Das ist sowas, was vielleicht damals auch nochmal interessant gewesen wäre, vielleicht auch geholfen hätte, einiges zu verhindern.
Sie sind sehr weit und sie machen das wirklich ziemlich stringent. Also genau das, was da drin steht.
Wo sind wir denn hier?
Jetzt haben sie nur ihren Obermufti verloren, nämlich Elon Musk. Und wenn den werden sie irgendwie ersetzen oder vielleicht haben sie ihn schon ersetzt.
42% dieses Manifests haben sie schon umgesetzt.
Ja, und das geht mit rasenden Schritten weiter. Wir merken das gar nicht. Im Übrigen, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, diesen ganzen Quatsch nur noch so mit einem Auge zur Kenntnis zu nehmen, weil sowieso innerhalb von 5 Minuten die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Und solange die das in Amerika machen, ist mir das egal.
Ja.
Die können das halten, wie sie wollen.
Ja, es gibt halt zwei, das Problem, glaube ich, ist vor allen Dingen ein Problem des deutschen Journalismus, der, wenn es um Donald Trump geht, in so einen ganz komischen Boulevardreflex verfällt und meint, alles berichten zu müssen, was der irgendwie macht. Wichtig fände ich halt, dass man die Sachen schon immer zur Kenntnis nimmt, die unmittelbar Auswirkungen auf die Bundesrepublik oder auf die Europäische Union haben, aber halt nicht jeden klitzekleinen Kleinkram, weil es halt gerade so spektakulär ist, weil es halt gerade in dieses Motto, ja, if it bleeds, it leads fällt. Also wir sind da, glaube ich, als bundesdeutsche Presse im Moment viel zu boulevardesk unterwegs mit dem Blick auf die Vereinigten Staaten.
Ja, okay, das kann gut sein. Ja, möglicherweise sind wir auch deshalb so angespannt, weil es halt um NATO geht und um Zölle gegen die EU und unsere Autos, die wir nicht mehr verkaufen können und so weiter. Ja, das stimmt alles. Also ich kann es ja eh nicht ändern und ich finde es zum Kotzen, aber die Amis haben so gewählt und damit ist es halt Fakt.
Ich bin da wirklich erstens bei dir und zweitens auch einigermaßen wie du. Ich versuche das auch weitestgehend zu ignorieren, beziehungsweise durch den Spamfilter fallen zu lassen, der in meinem Gehirn ist und tatsächlich mir nur die Sachen anzugucken, bei denen ich denke, okay, das hat eine unmittelbare Wirkung auf uns. Alles andere, also selbst mittelbare Auswirkungen auf uns können morgen schon wieder anders sein. Darum brauche ich da eigentlich auch nicht drüber.
Der ist so bekloppt, dass mittlerweile, ich glaube, es gleitet ihm allmählich aus der Hand. Das ist ja bei Hitler im Übrigen nicht der Fall gewesen. Also der war zwar schwachsinnig und hat auch hinterher nur noch rumgetobt, aber er hatte wohl schon doch lange Zeit die Zügel in der Hand. Und was da jetzt der Netanyahu mit ihm gemacht hat, da läuft er nur noch hinterher.
Stimmt, und tut aber so, als hätte er es im Griff, ne? Und jeder
merkt, und seine eigenen Leute kriegen jetzt ein wenig Muffen, dass er nämlich doch Amerika in einen Krieg reinzieht, indem er anfängt, Teheran zu bombardieren. Mhm. Und all solche Sachen. Also das ist, und er hat ja auch Netanyahu freie Hand im Gaza gegeben und allen möglichen Kram da machen lassen. Also das ist, da bröckelt es allmählich und da merkt man einfach, dass der hat überhaupt keine Ahnung. Der ist einfach völlig desorientiert. Komplett. Der weiß nichts.
Außer wie man Geld scheffelt. Wobei, nee, das machen auch seine Kinder für ihn, das ist oft.
Ja, aber da hat er, also mach doch mal, Holger, und alle, die uns einfach mal ein paar Bitcoins auflegen, ja, das hilft.
Vrindcoin machen wir.
Vrindcoin, ja, mach das doch mal.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ich kaufe die dann auch, danke
schön. Das ist nett. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 21.07.2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.